Herzlich willkommen, wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen zu einer neuen Folge von den Psychotanten. Die Anke winkt euch wie immer aus Ibbenbüren zu.
Hallöchen.
Und ich habe heute Premiere, mein erster Podcast, den ich im Sitzen aufnehme. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was bestimmt jeder von euch auf die eine oder andere Weise schon selber erlebt hat, aber vielleicht gar nicht weiß, dass es so heißt. Oder vielleicht ging es euch wie mir und ihr versteht was ganz anderes darunter. Es geht nämlich um den Krankheitsgewinn. Ursprünglich hatten wir mal über den sekundären Krankheitsgewinn reden wollen, haben aber jetzt gemerkt, das macht gar keinen Sinn, wenn wir da nicht auch über den primären und den tertiären Krankheitsgewinn reden. Ja, klingt alles kompliziert, aber das ist ein richtig, richtig spannendes Thema. Und bevor ich euch sage, was ich da jetzt falsch drunter verstanden habe, sagt die Anke euch jetzt mal ein bisschen, was sich dahinter eigentlich so verbirgt.
Willst du nicht erst erzählen, was du Falsches verstanden hast?
Kann ich auch gern machen.
Also, damit ich das dann aufklären kann, das ist, glaube ich, ein bisschen...
Also ich habe unter sekundärem Krankheitsgewinn so immer verstanden, dass ich durch meine Krankheit, durch meine Erfahrungen, durch die Therapie, durch alles, was ich sozusagen aufgrund der Krankheiten erlebt oder gelernt habe, dass das der sekundäre Krankheitsgewinn sozusagen ist. Also, dass ich heute...
Also das, was Positives.
Genau, was total Positives. Und als wir dann ja mal drüber gesprochen haben und du mir gesagt hast, was das eigentlich ist, war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass ich das so falsch verstanden habe. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch da draußen auch so.
Ja, ich kann ja mal erzählen, was der Krankheitsgewinn eigentlich bedeutet und wann der eine Rolle spielt. Also vor allen Dingen der sekundäre Krankheitsgewinn spielt eine Rolle, wenn es eine Therapie zum Beispiel stagniert, wenn ich mit einem Patienten nicht weiterkomme, wenn ich merke, der will irgendwie das oder das Gefühl habe, der kann das Symptom nicht loslassen, die Krankheit nicht loslassen, dann sollte man sich als Therapeut die Frage stellen, Mensch, gibt es da eventuell einen sekundären Krankheitsgewinn, der sehr, sehr stark ist. Aber was ist erstmal überhaupt ein Krankheitsgewinn? Krankheitsgewinn, darunter versteht man die objektiven und subjektiven Vorteile durch eine Krankheit oder Diagnose. Also auch bei einer körperlichen Erkrankung kann man einen Krankheitsgewinn haben. Das ist jetzt nicht nur auf psychische Erkrankungen beschränkt. Und das kann sowas sein, dass man von Aufgaben entbunden wird, dass Mitgefühl entgegengebracht wird oder man auch schon behandelt wird. Und man unterscheidet dann im primären den tertiären Krankheitsgewinn. Und unter primär versteht man die inneren und direkten Vorteile, die man durch eine Erkrankung bekommt. Also sowas, dass man einem Konflikt oder einer Situation aus dem Weg gehen kann. Das kann sowas sein wie, ich habe eine Grippe und muss deshalb nicht zur Schule oder zur Uni und muss die Prüfung nicht schreiben. Oder ich habe mein Bein gebrochen und bin erstmal 3 Wochen oder 3 Monate, keine Ahnung, wie lange es dauert, bis das Bein wieder zusammengewachsen ist, am Arbeitsplatz zu gehen. Also und im psychischen Bereich ist es zum Beispiel, ich habe eine Panikstörung und vermeide dadurch, mich mit bestimmten Situationen auseinanderzusetzen. Oder ich führe ganz viele Zwangshandlungen aus und dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit kontrollieren muss, ob ich den Herd ausgemacht habe oder ob ich überall abgeschlossen habe, muss ich mich zum Beispiel nicht mit dem Konflikt oder der Tatsache auseinandersetzen, dass ich keine Kinder bekommen kann.
Also das klingt jetzt so auch, also auch wenn du sagst Vorteile, das klingt ja irgendwie auch wieder so ein bisschen positiv, aber man entscheidet sich da ja nicht bewusst für sozusagen, oder? Weil ich sage jetzt nicht, ich entwickle eine Panikstörung. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Diese Krankheitsgewinne, die sind unbewusst. Also das macht man nicht bewusst, dass man sich überlegt, so. Also ich habe mir ja auch nicht überlegt, so, ich entwickle jetzt eine Essstörung oder du hast dir überlegt, fange jetzt an, Alkoholikerin zu werden oder mich selbst zu verletzen. Also auch bei mir hat diese Symptome eine Funktion. So, und diese Funktion, die kann man theoretisch eigentlich so als diesen primären Krankheitsgewinn auch bezeichnen. Also, aber das ist unbewusst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das als Betroffener oder auch als Angehöriger bewusst macht. Soll ich mit dem sekundären Krankheitsgewinn mal weitermachen?
Gerne.
Also der sekundäre Krankheitsgewinn, der besagt eigentlich, oder das beinhaltet alle äußeren Vorteile, die man hat. Das kann sowas sein wie Aufmerksamkeit und Beachtung, Unterstützung, die man durchs Umfeld bekommt, dass einem Aufgaben abgenommen werden, dass man, also zum Beispiel bei einer Depression, dass der Angehörige sagt, komm, ich gehe für dich einkaufen oder ich helfe dir beim Putzen. Dass man zum Beispiel Lob bekommt, Mensch, du hast abgenommen oder das und das hast du hingekriegt. Dass auf einmal, wenn eine Betroffene oder ein Betroffener sich selbst verletzt, dass die Eltern sich Sorgen machen, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Das sind so Vorteile, die man unter den sekundären Krankheitsgewinnen fasst. Und da spielen zum Beispiel auch die Recovery Accounts eine große Rolle. Und dieser sekundäre Krankheitsgewinn, das sind halt ja diese Faktoren, die erörtert werden müssen, wenn zum Beispiel eine Therapie zum Stillstand kommt und die ja auch wegfallen, wenn man gesund wird. Also wenn ich aus der Depression rauskomme.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Kann ich nicht erwarten. Also dann wäre es natürlich trotzdem schön, wenn meine Eltern mir Aufmerksamkeit schenken oder mein Partner mir die Wohnung putzt, weil wenn ich das nicht gerne mache. Und das ist halt so dieser Faktor, wo es manchmal schwer werden kann, Symptome loszulassen, weil man bestimmte Vorteile erstmal ja auch abgibt.
Also ich,
du wolltest irgendwas fragen, glaube ich.
Also, naja, so eine Frage ist es nicht wirklich, aber ich glaube, hier kommen wir halt in dieses, also erstmal finde ich dieses Gewinn oder Vorteile, das klingt alles wahnsinnig positiv, wahnsinnig absichtlich. Und ich glaube, das können wir jetzt gar nicht oft genug sagen, dass das ja alles wirklich unbewusst passiert. Und ich glaube, genau dieser Teil der ganzen Krankheit, der ganzen Therapiegeschichte ist ja auch das, was von außen dann so, ja, der will ja nur Aufmerksamkeit, der will ja nur irgendwie, der benutzt es als Ausrede und deswegen muss die Schwester nicht im Haushalt mithelfen. Und also dieser Krankheitsgewinn, der wirkt sich natürlich indirekt auch irgendwie auf den Umfeld auf. Also ich meine, ich weiß, da kommt jetzt gleich beim Tertiär nochmal so ein bisschen drauf. Aber ich glaube, das ist einfach mal so ein kurzer, ganz wichtiger Punkt, dass man sich das einfach bewusst macht, dass je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut, sieht es dann irgendwie nach einem Gewinn aus, nach einer Ausrede oder, aber es ist halt eigentlich alles sozusagen Teil der Krankheit.
Absolut, also auch der ist halt unbewusst und da ist es halt die Aufgabe in der Therapie dann, sich diesen Krankheitsgewinn auch bewusst zu machen und zu arbeiten, was habe ich denn eigentlich für Vorteile und sind das denn wirklich Vorteile? Also ist es ein Vorteil, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich selbst verletze? Ist es ein Vorteil, dass ich meinen Haushalt nicht selbst regeln kann oder ist es nicht vielleicht auch ein Gewinn, wenn ich das wieder selber machen kann und wenn ich andere Möglichkeiten finde, um Aufmerksamkeit in dem Sinne zu bekommen von meinen Eltern, indem ich mit denen Gespräche führe und nicht, indem ich mich zum Beispiel selbst verletze oder irgendwie, ne? Also das sind so die Faktoren, die man sich dann bewusst macht und dann daran arbeitet, sich davon zu lösen. Und das kann halt dann der richtige Gewinn sein. Also dieses Wort Krankheitsgewinn ist da, wie du schon sagst, so ein bisschen schwierig. Und das muss man sich halt bewusst machen. Und das ist bei jeder hat da ja auch andere Vorteile in Anführungsstrichen. Und es geht aber erstmal darum, dass man sich bewusst macht, dass Symptome auch erstmal einen Sinn haben. Vor allem dieser primäre Krankheitsgewinn, wo es darum geht, dass man diese Symptome ja entwickelt, weil man zum Beispiel einen bestimmten Schmerz nicht aushalten kann, weil man mit einer Situation nicht zurechtkommt und sich dann mit Zwängen beschäftigt und nicht mit der eigentlichen schmerzhaften Tatsache oder zum Beispiel die dissoziativen Störungen, wenn es darum geht, dass man ja bestimmte Dinge abspaltet von sich, weil man sonst, also das kommt oft bei Traumatisierungen vor, weil man sonst mit dieser schrecklichen Situation, die man erlebt hat, nicht zurechtkommen würde. Und dann ist es ja schon erstmal was Positives, weil sonst würde dieser Mensch vielleicht, ja, innerlich sterben oder dann auch wirklich psychisch und körperlich sterben.
Ich finde dieses ganze Thema so, so unfassbar spannend. Aber bevor wir jetzt gleich noch mehr in so unsere Fragen und sowas gehen, machen wir mal kurz noch den dritten, weil der ist wahrscheinlich auch für viele Hörer auch nochmal sehr, sehr spannend.
Ja, der tertiäre Krankheitsgewinn beinhaltet die Vorteile für die Umgebung, also für Angehörige, Freunde, Familie, aber auch Therapeuten. Also ich habe auch einen tertiären Krankheitsgewinn, weil ich ja durch das Leid oder durch die Erkrankung meiner Patienten Geld verdiene und weil es sich natürlich auch gut anfühlt, wenn man jemandem helfen kann. Also das ist ja auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man anderen ja helfen kann aus der Krise und für Angehörige ist es so, die fühlen sich zum Beispiel gebraucht. Es kann gut tun, wenn man einen kranken Angehörigen pflegt, also jetzt nicht nur auf psychische, sondern auch auf körperliche Erkrankungen bezogen. Man hat das Gefühl, man kann was Nützliches machen. Also das ist, fällt unter den tertiären Krankheitsgewinn.
Das ist ja dann vielleicht auch wieder quasi ein Weg, nicht sich mit den eigenen Problemen zu beschäftigen, weil man hat ja jemanden, um den man sich kümmern muss.
Genau. Und es ist aber auch manchmal so, dass Angehörige ja auch eine Krankheit manchmal noch füttern oder mit ihrem Verhalten es dem Angehörigen zum Beispiel auch schwer machen, eine Krankheit loszulassen. Ne? Also das erlebe ich häufig, dass Angehörige sich wirklich auch so verhalten, dass es dem Erkrankten echt schwer gemacht wird, auch irgendwie was zu verändern, weil man selber was jetzt sagt, so, nee, jetzt gehe ich wieder selber einkaufen und der Angehörige sagt, nee, das mache ich schon für dich oder einfach die Sachen immer mitbringt. Ne? Also dann fällt es ja auch schwer, vom sekundären Krankheitswillen loszulassen. Was hältst du denn
also,
von...
Ja, generell ist es... Ja.
Nee, sag mal erst.
Nee, generell ist es halt einfach ein Thema, wo man wieder merkt, wir Menschen sind halt alle in einem System und es hat alle Auswirkungen auf also alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere Menschen. Wenn ich jetzt irgendwie immer demjenigen, dann dem Depressiven gerade die Wäsche mache und sowas, dann verstärke ich unter Umständen vielleicht sogar eigentlich seine Problematik, weil die Selbstwirksamkeit, die positiven, die Verstärkererlebnisse werden irgendwie weniger, er fühlt sich noch, also noch schlechter. Und ich glaube, dieses, also mir ging es oft so, wenn ich wirklich in der Depression bin, dann würde ich eigentlich liebend gern Wäsche waschen und putzen, weil das irgendwie hieße, dass ich wieder Energie hätte oder sowas und fände es sogar richtig toll, das machen zu können, aber ich schaffe es einfach wirklich nicht. Und also ich aus meiner Perspektive sehe das dann überhaupt nicht als Gewinn. Ich sehe das dann genau als Gegenteil, so von wegen nicht so, juhu, ich muss nicht mehr putzen, sondern scheiße, nicht mehr, das kriege ich mehr hin. Also das ist, ich finde das einfach spannend, wieder so, ja. Ja, ich bin spannend. Aber du wolltest was fragen.
Nee, aber also das ist auf jeden Fall so dieser Punkt, wo man auch als Angehöriger gucken muss. Unterstütze ich jetzt oder fordere ich jetzt eher und ziehe mich ein bisschen zurück, sodass der Angehörige, der Kranke, wieder eine positive Erfahrung machen kann? Das ist schon was Schwieriges. Und da ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sich diesem Gewinn, mit Anführungsstrichen, bewusst zu werden. Was hältst du denn von diesen Recovery-Accounts? Also da bekomme ich halt auch immer wieder so die Fragen auf Instagram, was meine Meinung dazu ist und wie ich das sehe. Und ich finde, das ist ja so ein ganz, ganz spannendes Thema, was man vielleicht erstmal erklären muss für einige, was so Recovery-Accounts sind. Das sind zum Beispiel, oder das sind Accounts von Betroffenen, häufig von Essgestörten, aber es gibt es, glaube ich, auch viel im Borderline-Bereich. Wo es darum geht, seinen Weg aus der Krankheit irgendwo ein bisschen zu schildern oder zu zeigen, würde ich jetzt mal sagen. Oder ist das irgendwie, ich bin da jetzt nicht so der Experte, wie würdest du es beschreiben?
Ja, also das ist so ein Teil. Also Recovery in sich ist ja eigentlich wirklich so ein geschützter Begriff, so ein richtig therapeutisch geschützter Begriff. Und was ich halt an diesen Recovery-Accounts schwierig finde, ist, dass ich oft alles wirklich nur noch um die Krankheit und so dreht und wenig anderes vorkommt. Und das ist ja eigentlich auch dann wieder, wo die Krankheit gewinnt. Also im Endeffekt ist Krankheitsgewinn nicht der Mensch gewinnt, sondern die Krankheit gewinnt. Vielleicht können wir es irgendwie so sagen, weil sie durch all diese Gewinne eigentlich immer nur stärker wird. Und es gibt halt auch einfach wahnsinnig gefährliche Accounts, die vielleicht sich irgendwie Recovery-Account nennen, aber eigentlich geht es nur um Tipps, um Verlagerungsstrategien, wie man der Therapie aus dem Weg geht, wie man die Symptome erhalten kann und es vor der Umwelt verstecken kann, wie man noch weniger essen kann und so. Und das waren halt damals meine ersten Erfahrungen. Ich dachte mir erst, cool, Recovery-Accounts. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, da geht es eigentlich nicht wirklich darum, wirklich zu recovern und irgendwie wirklich rauszukommen. Vielleicht hatte ich da ein bisschen Pech sozusagen, aber deswegen habe ich da so ein bisschen eine negative Verbindung zu.
Also ich muss sagen, ich kenne mich da echt so gar nicht aus. Ich folge solchen Accounts halt auch nicht, aber es steht halt auf jeden Fall so bei diesen Accounts die Krankheit im Mittelpunkt. Entweder ob der Weg rausgeht oder ob es da jetzt um Tipps geht. Und da bekommen die Accountbetreiber ja ganz viel Aufmerksamkeit, dadurch, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und entweder, weil sie noch in der Krankheit drin sind und der Account besteht ja auch nur durch den Fakt, dass die Betroffenen erkrankt sind oder, ne? Und wenn sie die Krankheit dann loslassen und dann auf einmal irgendwann gesund sind oder es nur noch gut läuft, kann halt diese Aufmerksamkeit verschwinden. Dann können die Followerzahlen sinken etc. Und das ist halt etwas, also deshalb sehe ich die immer sehr, sehr kritisch, weil wenn man sich zu sehr darüber definiert, über die Erkrankung, was ich früher ja auch getan habe, da war ich immer nur Anke, die Essgestörte, heute beinhalte ich viel, viel mehr, da ist das schwierig, dann davon loszulassen.
Also ich meine, im Grunde ist ja dann, wenn man das so sagt, dann ist mein Account ja auch ein totaler Recovery-Account, weil das war mein Ursprung. Aber das war bei mir, glaube ich, so ein Glück, dass bei mir, egal wie tief ich in der Krankheit war, in meinem Leben gab es immer noch andere Sachen als die Krankheit. Ob es das Studium, ob es die Arbeit war oder ob es irgendwas, ob es die Band war, keine Ahnung, es gab immer noch irgendwas. Und das ist das, was ich halt bei vielen Betroffenen und was dann wirklich wahrscheinlich der ultimative Krankheitsgewinn ist, wenn die Krankheit es geschafft hat, alle anderen Themen sozusagen aus dem Leben des Betroffenen rauszukicken, weil sich einfach nur noch alles um sie dreht. Und dass man dann irgendwann Angst hat davor, gesund zu werden, weil man ja gar nicht mehr weiß, naja, wenn die Krankheit denn weg ist, was bin ich denn da noch? Das dann wieder rückgängig zu machen, ist, glaube ich, ultra hart. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du auch sagst, in der Therapie sich wirklich anschauen, okay, was gewinne ich denn durch die Krankheit, was vielleicht erstmal total angenehm ist, weil ja auch irgendwie Selbstverletzung ist erstmal irgendwie, fühlt sich erstmal gut an, weil ich dann mal kurz nicht irgendwie über die anderen Sachen nachdenke oder einfach mal kurz raus bin, aber es löst ja trotzdem nichts. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass man sich da einfach mal die Funktionen, die dahinter liegt, okay, warum mache ich das, was habe ich davon, was habe ich vielleicht irgendwie Gutes, wovor verstecke ich mich eigentlich dadurch nur, also wovon lenke ich mich dadurch gut ab? Das finde ich einen richtig guten Hinweis, weil wenn diese Krankheit irgendwann einfach das Leben ist, dann wird es einfach wahnsinnig schwer. Das ist für wie ein Profisportler, wenn der seit Kindesbein nur auf Skiern stand, wenn der dann irgendwann nicht mehr Ski fährt, ist es auch schwierig. Blöder Vergleich, aber finde ich einfach ganz wichtig, wenn man sowas schon auch früh in der Therapie schon auf dem Schirm hat.
Ja, und einerseits zu gucken, was gewinne ich durch die Krankheit, aber auch, was verliere ich? Was verliere ich durch die Depression, meine Selbstständigkeit? Was verliere ich durch die Essstörung, meinen Lebenssinn, also oder meine Lebensfreude? Was verliere ich durch die Borderline-Erkrankung? Sich da auch bewusst zu machen. Einerseits gibt es da bestimmte Gewinne, in Anführungsstrichen, aber man verliert auch ganz, ganz viel. Mir ist aber auch nochmal wichtig, bei Recovery-Accounts zu sagen, also wenn jetzt ihr einige zuhören, ich finde, es gibt auch ganz, ganz tolle, so wenn du sagst, ne, deinen würde ich auch, wenn du sagst, es ist ein Recovery-Account, der klärt ja auf, der vermittelt Wissen und der zeigt ja authentisch, wie der Weg daraus sein kann. Und du definierst dich halt nicht nur darüber, ne? Und es geht ja auch um Aufklärung, aber so diese Accounts, die dann da nur ihr Essen posten oder frische Narben, Wunden, das sind so die Sachen, die ich dann immer ein bisschen kritisch sehe.
Ja, absolut.
Und wie gesagt, in der Therapie kann sowas auf jeden Fall oder sollte sowas zum Tragen kommen, angesprochen werden. Wenn es darum geht, irgendwie stagniert man kommt nicht weiter, dann kann man sich immer fragen, ist da eventuell irgendwie etwas, was ich nicht loslassen möchte? Unbewusst, ne? Also.
Ja, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig. Und ich fand jetzt, seitdem ich das jetzt so rumgedreht habe, dieses Wort, Krankheitsgewinn heißt eigentlich wirklich ein Gewinn für die Krankheit. Und wenn ihr euch vielleicht diese Eselsbrücke einfach mitnehmt, dass wenn immer ihr dieses Wort in Zukunft hört, dass ihr dann merkt, Moment mal, wieso gewinnt hier meine Krankheit und nicht ich? Wenn wir das mit dieser Erfolge erreicht haben, dann fände ich das schon mal richtig grandios. Und vielleicht hatte ja der ein oder andere wirklich auch eine falsche Vorstellung von dem Begriff, so wie ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das auch so spannend, also das war ein Wunsch von mir, dieses Thema. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt auch ein bisschen spannend, so wie ich. Und vielen Dank, Anke, dass du das jetzt so toll erklärt und so toll dargelegt hast.
Ich hoffe, dass man es verstehen konnte.
Ja, auf jeden Fall. Wir verstehen dich doch. Dann würden wir, glaube ich, schon wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören sagen. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch jetzt mal heute noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manet und Anke Glasmeier.